Das 96-Spiel meines Lebens. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96 auf meinsportradio.de.
Hannover liebt auf meinsportradio.de gibt es inzwischen seit vielen, vielen Jahren zu hören. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick in die Vergangenheit zu wagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Namen Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, auf Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Hier und jetzt hört ihr die vierte Ausgabe von Das 96-Spiel meines Lebens und es ist ein bisschen die Fortsetzung der dritten Ausgabe. In dieser dritten Ausgabe hat Tobi Krause von 96freunde.de über den 17. Spieltag der Saison 2009-2010 gesprochen. Das war das Heimspiel kurz vor der Winterpause gegen den VfL Bochum. Dieses 96-Spiel meines Lebens könnt ihr natürlich noch auf der Homepage von meinsportradio.de nachhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich dann auch auf meinsportradio.de. Heute schließen wir diese Saison 2009-2010 ab, denn heute ist Lutze bei mir zu Gast. Hallo Lutze.
Hallo Tobi, ich grüße dich.
Lutze, es passte wie Faust aufs Auge. Tobi sagt, ich nehme Bochum Hinspiel, du nimmst Bochum Rückspiel. Viel besser konnte es gar nicht laufen für meine Planung. Und wir können tatsächlich so ein bisschen daran anschließen, an das, was quasi mit Tobi besprochen wurde, dieses Hinspiel, es war kalt, es war 2-0 Führung, 3-2 verloren, es war viel Schlechtes an diesem Tag und
ja, ich erinnere mich auch noch dran. Also ich war tatsächlich auch im Stadion und meine Kumpels haben mich für verrückt erklärt, dass wir da tatsächlich hinfahren.
Ja, sicherlich eine mutige Idee, aber gut, muss man durch. Es gibt auch nicht immer nur schöne Zeiten. Du hattest damals eine Dauerkarte oder noch nicht?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Nein, da müsste ich eigentlich schon die Dauerkarte gehabt haben, ja.
Auf der Westtribüne und so.
Genau, immer Westtribüne, W14, da bin ich jetzt seit eh und je und ja, da habe ich so meine Heimat gefunden und bin sehr zufrieden.
Ja, es war vielleicht noch einen kleinen Schlenker zurück und das war ja irgendwie dann auch das Prägendste in der ganzen Saison. Der Tod von Robert Enke nach dem Spiel gegen den HSV, also nach dem 12. Spieltag war das. Wie hast du diese, ja ich sag's mal, diese unfassbar traurige und abstruse und absurde Zeit eigentlich erlebt?
Ja, es ist wirklich, also es gibt ja so Sachen, die prägen sich irgendwie auch ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel gegen HSV, da waren wir auch im Stadion, haben uns das angeguckt. Ich weiß jetzt allerdings das Ergebnis, ich glaube unentschieden war es, glaube ich. Wenn ich so, ja, ne?
Genau.
Und ja, ich glaube, es war so, war es ein Sonntagsspiel? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so, eine Sonntag, glaube ich, ne? Ja, und dann ist man nach Hause gefahren und irgendwie war dann, glaube ich, auch Länderspielpause oder irgendwie sowas. Und ja, dann bin ich, glaube ich, den Montagabend nach Hause gekommen, habe einen Fernseher angeschmissen und auf NTV lief da unten so ein komisches Band durch. Und da habe ich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich war zutiefst geschockt und ja, völlig ja, irgendwie fassungslos, weil also man hat ja auch von diesem ja, Problem, sage ich jetzt mal, was Depression oder sowas angeht, also ich zumindest wusste da gar nichts von und ich war halt völlig geschockt und konnte das überhaupt nicht einordnen. Als dann so langsam das sich rauskristallisierte mit Selbstmord und so weiter, ja, es war wie eine Schockstarre, muss ich wirklich sagen. Also man war irgendwie, tja, völlig fertig, also völlig geschockt und fassungslos, sage ich mal.
Man war geschockt und für mich war es, du hast gesagt, du hast es auf NTV gesehen, ich habe es tatsächlich so als eine der ersten Sachen, die ich über Twitter mitbekommen habe in Erinnerung. Damals relativ neu bei Twitter gewesen und ich glaube, das war so das erste, ja, Breaking News ist es ja dann letzten Endes irgendwie, die erste Breaking News, die ich über Twitter erinnere zumindest. Es war, du hast es gesagt, Schockstarre, nicht nur bei dir, sondern natürlich auch und allen voran bei der Mannschaft, bei seinen Mitspielern. Es gab dann die nächsten Spiele, es war die Länderspielpause, dann Schalke und München und Leverkusen hat man noch einen Punkt geholt, aber insgesamt waren es 11 Niederlagen und ein Unentschieden am Stück über die Winterpause hinaus. Hast du zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass da überhaupt noch ein Aufbäumen möglich ist, dass man überhaupt noch diese Saison in irgendeiner Form so gestalten kann, dass man nicht absteigt?
Naja, also ich bin ja dann immer noch, man hat ja immer noch die Hoffnung und ich sag mal, ich bin dann vielleicht auch immer noch im Innersten irgendwie noch Optimist und man als Fan glaubt man ja irgendwie dann doch noch dran, solange es irgendwie noch geht, dass irgendwie noch, dass diese beschissene Saison dann auch noch irgendwie ein gutes Ende nimmt. Aber als dann selbst nach dem Trainerwechsel auf Mirko Slomka dann die ersten, ja, wie viel waren es denn? 6 Spiele wurden ja auch noch in Folge verloren. Also dann musste man ja wirklich noch dankbar sein, dass halt die Gegner uns da mehr oder weniger noch am Leben gelassen haben, dass wir überhaupt noch rein rechnerisch da eine Chance hatten, rauszukommen.
Ja, wir standen gar nicht so schlecht in der Tabelle, als dann diese Niederlagenserie losging. Aber ich glaube, lass mich kurz gucken, 24. Spieltag, das war die Niederlage gegen Wolfsburg, die 11. Niederlage im 12. Spiel, da sah es dann in der Tabelle tatsächlich so aus, vorletzter 17 Punkte, 2 vor Hertha. Und ja, ich weiß nicht, es war eine schwierige Zeit und ich habe es auch in der Sendung mit Tobi gesagt, dass ich hinten raus, als wir dann angefangen haben, wieder Punkte zu holen und als wir Schalke geschlagen haben und dann die letzten 4 Spiele quasi anstanden, Bayern, Leverkusen, Gladbach und Bochum, die Rechnung war ja fast schon einfach. Man musste gegen Gladbach und Bochum gewinnen, München und Leverkusen war jetzt nicht so wirklich wichtig. Dann gab es diese 7:0 Klatsche in München. Das kann immer passieren, unabhängig davon, was in der Saison sonst so passiert ist. Es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man da 7 Butzen sich fängt. Aber das war tatsächlich nochmal so ein kleiner Downer, oder?
Ja, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber man muss sich ja nur mal die Gegentore angucken, auch also von uns. Wir hatten ja vor dem Spiel in Bochum, weiß ich gar nicht, 67 Gegentore oder sowas und Bochum hatte irgendwie die zweitmeisten Gegentore. Also ich meine, das sagt ja dann alles aus zu den Abwehrleistungen, ne?
Ja, hinten also war nicht das, so.
Das stimmt. Das war ja wirklich schon. Und klar, in München, ja, kannst du verlieren, da gebe ich dir recht, aber 7-0. Ja, gerade nachdem man davor ja gegen Schalke gewonnen hatte, ne, da hätte man ja eigentlich erwarten können, dass man da ein bisschen mit breiter Brust hingeht. Tja.
Aber dann war es Borussia Mönchengladbach, die uns wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben haben. Dieses Spiel zu Hause, kannst du dich zufällig noch daran erinnern, dieses 6-1 gegen Gladbach? Unreal,
ja,
oder?
Ja, gut, also ich glaube, ich bin eigentlich fest überzeugt, für Gladbach ging es halt um gar nichts mehr. Und bei uns hat dann irgendwie alles gepasst und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert, sage ich mal, als Vorbereitung und Trainer Fronzek, ne, bei Gladbach.
Ja.
Also es ist ja auch schon mal wieder so eine kleine Anekdote, sage ich jetzt mal so im Nachhinein, kann man da drüber schmunzeln, ne? Aber die Gladbacher haben uns natürlich wieder in eine deutlich bessere Ausgangsposition gebracht vom letzten Spieltag, ne? Denn wir waren ja 17. und sind dann tatsächlich auf den 15. gekommen und von daher hatten wir es dann ja wieder in der eigenen Hand.
Genau, die Ausgangsposition war nämlich folgende: Hannover 15. 30 Punkte, Nürnberg 28 Punkte auf Platz 16, Bochum 28 Punkte auf Platz 17, die trennten ein Tor, die beiden, und Hertha war schon abgestiegen, die hatten nur 24 Punkte, die konnten sich da auch nicht mehr rausretten. Das heißt, es ging um Hannover, Nürnberg und Bochum. Bochum spielte nun gegen Hannover 96 zu Hause, hatte alles in der eigenen Hand, ein Sieg, und sie sind wieder vor Hannover und sind damit definitiv nicht 17., sondern im schlimmsten Fall 16., denn Nürnberg spielte zu Hause gegen Köln. Köln war auch so aus allem raus, war egal, was mit denen ist. Nürnberg hat auch 1-0 gewonnen, das heißt, am Ende lief es tatsächlich auf diesen Showdown hinaus, Bochum zu Hause gegen 96. Und das ist dein Spiel deines Lebens, über das wir heute sprechen wollen. Eine fantastische Wahl. Ich muss gestehen, ich habe gehofft oder gedacht, dass sie schon ein bisschen eher kommt, weil es ja irgendwie doch das Spiel ist. Wenn du 10 96-Fans fragst, ob sie sich daran erinnern können, ob sie da dabei waren oder ob das für sie ein besonderes Spiel ist, sagen wahrscheinlich 10 zu einem von diesen 3 Sachen auf jeden Fall ja, oder?
Definitiv. Definitiv. Also ich muss auch sagen, Auswärtsfahrten gehörten dann zur damaligen Zeit und auch heute schon so ein bisschen zu was Besonderem bei mir. Ich bin dann regelmäßig bei den Heimspielen, aber Auswärtsspiele fahre ich dann auch nicht jede Woche, weil das auch einfach da nicht passt. Und es war ja auch relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich am Ende um alles geht in diesem Spiel, so dass wir uns dann auch tatsächlich rechtzeitig drum gekümmert haben um Karten. Und dieses Spiel ist definitiv zum damaligen Zeitpunkt war es auf jeden Fall mein absolutes Spiel meines Lebens und ich würde das heute jetzt auch noch so sagen. Deswegen habe ich es auch gewählt.
Wie bist du angereist zu dem Spiel? Bist du mit dem Zug gefahren, Auto?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, also ich habe einen sehr guten Freund, der in Bochum mit seiner Familie zum damaligen Zeitpunkt gewohnt hat und auch heute noch wohnt, sodass wir zu zweit mit seinem Bruder sind wir halt, wir sind beide 96-Fans, sind bereits einen Tag zuvor angereist, haben bei ihm übernachtet, haben ein bisschen, ja, was man halt so macht, wenn man Freunde besucht.
Bierchen getrunken,
ne? Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er auch schon eine kleine Familie gegründet. Sein Sohn, der sollte dann mitkommen ins Stadion, war glaube ich so 6, 7, sage ich jetzt mal. Und seine kleine Tochter war gerade irgendwie geboren. Naja, und dann war halt einen Tag vorher nochmal so ein bisschen, man sieht sich auch nicht so oft, wenn der Freund nicht vor Ort ist, hat man so ein bisschen geredet und ist essen gegangen und sowas halt. Ja, und den nächsten Tag war dann eben klar, er hatte uns Karten besorgt, wie gesagt, zu viert dann, wir beide als 96-Fans, er und sein Sohn. Und dann war halt relativ schnell klar, okay, jetzt wir gehen da eben hin. Ja, und dann ist man halt aufgestanden und ich habe halt sofort gemerkt an dem Tag, bei mir kribbelt's total und ich bin hypernervös gewesen, Tobi, ich sag's dir. Also es ist wirklich unglaublich gewesen. Wir mussten dann auch natürlich noch so ein bisschen Zeit überbrücken, bis es dann überhaupt ins Stadion ging. Und diese Phase schon, also ich war echt eigentlich zu nichts zu gebrauchen.
War das mehr, ich muss ganz kurz zwischenfragen, war das mehr die Angst vorm Abstieg? Also das ist ja irgendwie dann doch immer das, was ein Fußballfan sehr belastet. Also, ne, oh Gott, eine Liga runter und so und ob man sich davon erholt und solche Geschichten. Oder war es irgendwie so dieses, wir haben die Möglichkeit mit einem Spiel die vielleicht schlimmste Saison der Vereinsgeschichte irgendwie noch zu retten? Also dieses Stückchen Hoffnung, was in einem vielleicht dann auch ist.
Ja, also das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also es war halt eine Anspannung da und sicherlich glaube ich eher dann das Erstere, also dass man wirklich Angst hatte, da abzusteigen und ja, die Saison, wie gesagt, die ja schon schlecht genug irgendwie gelaufen war, dann auch noch mit so einem Ende. Also da weiß man ja auch nicht, ob man sich da dann so von erholt hätte, ne? Also das war schon die Angst, eher abzusteigen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, und man war ja auch, also ich war jetzt mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass das so klappt. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Gerade auch, um jetzt nochmal auf das Spiel von Tobi Krause zu kommen, aufgrund der Erfahrung aus dem Hinspiel, wo wir ja auch 2-0 geführt haben und wir uns alle gefreut haben in der Halbzeit und am Ende verlierst du das Ding dann, ne? Also, ja.
Man war zumindest gewarnt, dass Bochum nicht sofort aufgibt, nur weil sie 2-0 hinten liegen. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Richtig,
ja. Richtig. Naja. Ihr wart auf dem Weg zum Stadion oder ihr musstet die Zeit noch totschlagen, da habe ich dich unterbrochen.
Ja, wir mussten die Zeit halt noch totschlagen und hatten also wirklich noch 1, 2, 3 Stunden, sage ich jetzt mal, Zeit. Naja gut, okay, dann mein Kumpel gesagt, okay, lass uns nochmal eine Runde Fußball spielen mit dem Kleinen und ja, ich habe dann gesagt, spielt ihr Fußball? Ich habe dann den Kinderwagen gehabt und mit der Kleinen drin und bin dann, was war praktisch so ein Fußballplatz, wie man das sich noch so vorstellt, so mit richtiger Aschebahn drumrum, ne? Die haben Fußball gespielt und ich habe eine Runde nachher einen mit diesem Wagen gedreht und habe wirklich gehofft, dass jetzt langsam die Zeit rumgeht und wir jetzt langsam zum Stadion kommen konnten. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die Kleine hat aber auch, fand das wohl ganz witzig, dass da einer die ganze Zeit mit ihr rumfährt. War eigentlich so im Nachgang ganz lustig so,
sag ich jetzt mal. Gutes getan und davon noch profitiert, das ist doch wunderbar.
Genau. Ja, und dann ging es halt Richtung Stadion und es war ja schon im Vorfeld bekannt eigentlich, dass sehr, sehr viel 96-Fans nach Hannover fahren und man hat ja auch im Vorfeld schon es hingekriegt, sich nicht nur das Gästekontingent zu sichern hinterm Tor, sondern halt auch in den angrenzenden Blöcken halt ja, eigentlich mehr oder weniger die Übermacht, sage ich jetzt mal, sich zu sichern. Und so waren wir auch in praktisch direkt neben dem, sage ich mal, Gästeblock platziert, in Reihe 6, glaube ich, also relativ weit tief unten. Normalerweise sitzen wir eigentlich immer relativ weit oben, im besten auch Oberrang. Und das war für mich dann auch mal ein bisschen ungewohnt, auch so weit unten zu sitzen.
Block D, Reihe 6, Platz 10 war deine Karte.
Genau, ich hab sie tatsächlich natürlich in Ehren gehalten und nochmal rausgesucht. Und wir haben halt dann inmitten von 96 Fans gesessen. Und ja, wie gesagt, mein Kumpel und ich, wie gesagt, auch in 96 Bekleidung. Aber wie gesagt, der Kleine von meinem Kumpel aus Bochum hatte natürlich seinerzeit mit 6, 7 Jahren, war natürlich dann, hatte er einen Bochum-Schal tatsächlich.
Um Gottes Willen.
Er hatte einen Bochum-Schal und na gut, also am Anfang war das auch alles noch gar kein Thema. Um ein bisschen vorzugreifen, in der Halbzeitpause dann haben dann tatsächlich die 96-Fans, also das fand ich auch super, um uns rum dann auch mit ihm auch mal gesprochen und so und haben ihm dann tatsächlich einen Schaltausch vorgeschlagen und er hat tatsächlich angenommen und nach dem Spiel ist er dann tatsächlich mit dem 96-Schal durch Bochum gegangen und hat ihn auch noch hochgehalten. Also die 96-Fans haben gute Überzeugungsarbeit geleistet.
Ja, so muss das sein.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96 Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Es waren, das zumindest die Recherche so rückblickend, ungefähr 12.000 Hannoveraner in Bochum. Es passten, glaube ich, in das Stadion, was stand beim Kicker, 748. Also man kann ungefähr, das ist ja sowas auch immer schwierig zu schätzen, sagen wir mal, ein Drittel des Stadions kam aus Hannover. Ist ja auch eine dankbare Auswärtsfahrt, wenn man jetzt nicht gerade da irgendwo nächtigt, dass man von Hannover relativ zügig in Bochum ist. Das ist ja nicht so schwierig zu erreichen. Hast du irgendwas draußen vom Stadion noch mitgekriegt vorher? Irgendwie den Fanmarsch? Ja. Also ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, noch und nöcher. Das war der Völkerwanderung, ist ja schon fast untertrieben.
Ja, also vom Fanmarsch jetzt selber, wie gesagt, wir waren ja dann auch mit dem Kleinen unterwegs und so. Also wir haben uns dann jetzt zum Fanmarsch oder so nicht angeschlossen und haben, da habe ich jetzt auch nicht so viel von mitgekriegt. Aber was ich halt noch weiß, ist, dass dann vorm Block oder so diese roten T-Shirts dann teilweise auch noch ausgegeben wurden, ne? Die ja dann viele 96-Fans auch übergezogen hatten.
Ja, das konnte man auf den
roten T-Shirts.
Genau, das konnte man auf den Videos auch sehr gut sehen, dass viele Leute gleich gekleidet waren in der Tat. Ja, lass uns doch mal einen Blick aufs Spiel werfen, auf das Spiel an sich, zur Aufstellung vielleicht mal, Fromlowitz im Tor, okay, ist klar, warum und wieso und wie es mit ihm weiterging, vielleicht das kurz aufgegriffen, ist irgendwie mit die traurigste Geschichte, oder? Also, was aus Fromlowitz dann sportlich später geworden ist?
Ja, muss man ganz ehrlich sagen, er hat ja eine schwierige Zeit mitgemacht bei uns, hat dann ja einmal das mit Robert Enke erleben müssen und dann, sage ich mal, die Ablösung dann auch wieder, ne, durch andere Spieler und ja und andere Vereine, da hat er dann auch nicht so wieder richtig Tritt fassen können und im Endeffekt jetzt mit seinem, glaube, Karriereende ja auch, weil er nicht mehr spielen kann, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ja, ist schon eigentlich traurig.
Er war
ein großes Talent von Kaiserslautern, glaube ich, geholt, ne?
Die gute Gerry-Ehrmann-Schule. Ja, ne? Genau, die Gerry-Ehrmann-Torwart-Schule.
Genau. Ja.
Ja, er ist ja tatsächlich abgelöst worden von Ron-Robert Zieler nach der Saison, also die darauf folgte quasi, die Saison 11-12, wo wir eine unfassbar gute Hinrunde gespielt haben und dann wurde er in der Winterpause abgelöst. Bleibt für mich weiterhin eine große Frage, ob das alles so richtig war, aber gut, wenn man heutzutage guckt, was Hannover mit Zieler erreicht hat und was aus Zieler teilweise dann sogar geworden ist, also jetzt hinten raus vielleicht nicht mehr ganz so überzeugend, aber war für Fromlowitz irgendwie wahrscheinlich schon unfassbar bitter. Duisburg, Dresden, Wien, Wiesbaden, dann sogar ein Stück vereinslos und dann beim FC Homburg 08 die Karriere beendet. Ist irgendwie, ja, tut mir irgendwie leid für ihn, weil es gibt tatsächlich ein Bild, was mir immer sofort Gänsehaut vorruft, egal in welchem Moment mir das gezeigt wird, das ist Fromlowitz' Gesicht nach dem Abpfiff beim Bochum-Spiel, als er da auf dem Boden zusammensackt und du halt, ja, wahrscheinlich alle Emotionen, die man so in einen Menschen packen kann, in diesem Moment in seinem Gesicht siehst. Ja, gut, selbst jetzt schon wieder, auch wenn ich es nicht sehe, Gänsehaut, absoluter Gänsehaut-Moment. Restliche Truppe, ja, da waren feine Fußballer mit dabei, tatsächlich nur einer, der heute noch bei Hannover 96 spielt, Schmiedebach.
Genau, der junge Schmiedebach, ne? Unglaublich, wie jung er da noch war. Ja, die anderen, ja, also ich sage jetzt mal so 96-Legenden wie Arnold Brügging, Schulle natürlich als mein ja, Lieblingsspieler, viele lange Jahre habe ich mich auch immer gefreut, wenn Schulle gespielt hat. Ja, und dann auch so Leute wie Hanke, ne, die dann ihre Torflaute auf einmal beenden.
Der lange Zeit teuerste Einkauf von Hannover 96, Mike Hanke, ich glaube, wurde dann von Rosselu abgelöst irgendwann, der hat irgendwie 5,50 mehr gekostet, aber Hanke, 4,5 Millionen aus Schalke, hat dafür nicht so ganz viel gebracht, aber das ist eine andere Geschichte. Über Mike Hanke können wir vielleicht irgendwann an anderer Stelle nochmal intensiver sprechen. Ja, tatsächlich, es war eine klasse Truppe, Arnold Brügging, du hast es gesagt, auch das ist ja einer, der irgendwie dann doch immer mit Robert Enke verbunden ist, der, selbst als er Hannover verlassen hat, tatsächlich sich oft noch über Social Media geäußert hat und Hannover alles Gute gewünscht hat und sich gefreut hat, wenn Hannover was Gutes erreicht hat und so. Ganz, ganz feiner Kerl. Ganz, ganz feiner Kerl. Arnold Brügging. Er war es auch, der das 1-0 gemacht hat in der 9. Minute und ich habe es tatsächlich hingekriegt, mir das Spiel nochmal bei YouTube zumindest die Tore anzugucken. Wie das funktioniert, erzähle ich jetzt lieber nicht, das dauert zu lange, weil es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich die gefunden habe. Es war ein tolles Tor von ihm, ein Volleyschuss aus, ja, weiß ich nicht, wie viel waren das, so 10 Metern oder so?
Ja, 10 Meter, aber viel. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, ich hatte es mir tatsächlich seinerzeit mal auf dem PC auch gesichert, weil ich mir damals schon gesagt habe, dieses Spiel musst du dir unbedingt auf dem PC irgendwie sichern und habe es dann tatsächlich nochmal, zumindest die erste Halbzeit mir nochmal angeguckt und wenn du dann siehst, dass er kurz vorher noch ja über so einen Fuß von einem Bochumer stolpert, sich rumwälzt, als ob er jetzt gar nicht mehr aufsteht, der Schiedsrichter dann aber nicht pfeift und auf einmal steht er wieder auf und kriegt diesen Ball und macht den Volley rein. Also das macht's noch besser, dieses Tor. Also das ist echt unglaublich.
Ganz, ganz wichtiges Tor nach 9 Minuten in so einem Spiel. Also das schon sackstark. So wie auch das 2-0 letzten Endes. Hanke mit einem Fernschuss. Ja. Auch da war Brügging, glaube ich, mit beteiligt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Hanke dann vom 16er nach 23 Minuten. Und da bleibt nur eine Frage zu stellen. Warst du dir sicher, dass das Ding damit durch ist? Oder hattest du immer noch diese Angst vorm Hinspiel?
Also wie gesagt, beim 2-0 war ich dann tatsächlich, klar, bist du dann natürlich erstmal ein bisschen beruhigter und wir hatten dann auch die zweite Bierdusche abgekriegt. Das ist eben der Nachteil, wenn man dann so weit unten steht. Das war dann auch eine neue Erfahrung und für den Kleinen war es natürlich, naja, ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Aber wir haben dann tatsächlich unsere 3 Bierduschen uns abgeholt insgesamt. Nein, also beim 2-0 war ich mir auch noch nicht ganz sicher. Das gerade nach dem Hinspiel.
Ja, das darf man wahrscheinlich wirklich nicht vergessen. Da stand es ja auch zur Halbzeit 2-0. Aber Pinto war es dann auch eine von den 96-Legenden auf jeden Fall. Der dann auch in den folgenden Jahren noch für viel, 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 viel Freude gesorgt hat bei Hannover. Pinto hat da das 3-0. Ich weiß nicht, ob heute nicht mehr so Fußball gespielt wird oder ob es einfach die Torhüter besser geworden sind. Aber er hat den so locker reingemacht, so von halb links. Der Torwart stürmt so ein bisschen heraus und er schießt ihn einfach nur über ihn rüber ins lange Eck. So entspannt und abgebrüht kannte ich ihn gar nicht.
Ja, sensationell, ne? Ein super Konter. Schmiedebach hat den Ball nach vorne getrieben und dann ist Pinto halt im richtigen Moment in die Lücke reingestoßen, hat den Ball gekriegt und hat ihn dann so wirklich von links außen rechts ins Eck reingeschlenzt. Ein sensationelles Tor. Muss ich echt sagen, das war ein sensationelles Tor.
Wie war die Halbzeitpause im Stadion? Das war ja direkt vor der Halbzeitpause. Wie war es in der Halbzeit? Sind die Leute, die 96-Fans, sind die Bier holen gegangen? Haben die einfach nur durchgesungen? Was ist passiert zu der Zeit? Kannst du dich erinnern?
Also da muss ich jetzt zugeben, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was jetzt genau in der Halbzeit war. Also wir waren total glücklich und zufrieden und nee, Tobi, da muss ich jetzt ehrlicherweise passen. Weiß ich gar nicht.
Ja, ist ja besser, als wenn du, aber ich weiß es auch nicht. Also kannst dir leider nicht beantworten. Zweite Halbzeit war dann Verwaltungsfußball, wenn ich das so einigermaßen richtig lese und erinnere.
Ja, das ist natürlich immer so die Geschichte, Spiel meines Lebens. Was die Spannung natürlich angeht, da muss ich natürlich sagen, okay, da war natürlich die Messe dann nach der ersten Halbzeit gesungen. Von daher, was jetzt die Spannung angeht, gibt es sicherlich bessere Spiele. Aber aufgrund der ganzen Konstellation insgesamt, ne, war das halt wirklich ein außergewöhnliches Spiel für mich. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das Ding verwaltet und am Ende fingen dann die Feierlichkeiten eben an.
Ja, die bei YouTube wunderbar und hinlänglich weit und breit zu sehen sind. Menschen auf dem Zaun und ja, großer, ja, großer Jubel. Es gibt tatsächlich auch ein Video von der anderen Seite, wo man Bochumer sieht, die dann, die sind ja abgestiegen an dem Tag. Das darf man an dieser Stelle ja auch nicht vergessen. Mhm. Natürlich, Hannover hat sich gefreut. Für Bochum war es wahrscheinlich der beschissenste Tag der ganzen Saison.
Ja, wir sind dann noch etwas ausgeflippt.
Hast du das mitgekriegt, dass die versucht haben?
Das haben wir tatsächlich mitgekriegt, ja, das haben wir mitgekriegt. Und die, es kam ja dann auch Durchsagen vom Stadionsprecher. Und die sind ja tatsächlich auf ihre eigenen Spieler dann noch, haben sie zumindest versucht, noch ja, drauf loszugehen. Also das waren so ein bisschen unschöne Szenen, aber das hat uns im Endeffekt nicht gestört, dann. Ja, mit der Mannschaft, die hat dann auch direkt vor der Kurve da mit uns auch ein bisschen gefeiert und nein, das hat uns dann nicht von abgehalten, dann zu feiern.
Ja, die 96er haben dieses große Robert Rest in Peace Plakat da noch durch die Gegend getragen und ja, es war krass. Ich habe noch die Interviews nach dem Spiel angeguckt, unter anderem mit Fromlowitz und ich weiß gar nicht, wer da noch alles. Pinto wurde längere Zeit interviewte von 96TV, lässt sich auch bei YouTube, also ihr müsst ganz viel bei YouTube gucken, zu diesem Spiel noch, lässt sich das fast alles noch nachgucken. Und du hast halt schon gemerkt, irgendwie kann keiner so richtig damit umgehen. Das war so eine Mischung aus absoluter Erleichterung, Freude, riesengroße Freude, aber trotzdem so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl, können wir uns eigentlich freuen? Dürfen wir uns eigentlich freuen nach alledem, was passiert ist?
Ja, also das hat halt wirklich wie so ein Marmorstein auf der Mannschaft gelegen, diese ganze Tragödie um Robert Enke. Das hat man eindeutig gespürt. Das ist so.
Ja. Bist du die Nacht dann noch in Bochum geblieben oder bist du wieder zurückgefahren?
Nein, wir sind noch in Bochum geblieben. Wie gesagt, der Kleine ist dann mit dem 96-Schal durch Bochum durch. Ich habe auch noch gedacht, oh, hoffentlich geht das alles gut, aber es ist alles friedlich abgegangen. Wir haben dann irgendwie noch was gegessen und sind dann nach dem Frühstücken den Sonntag dann ganz gemütlich wieder nach Hause gefahren.
Das klingt gut. Dann warst du nämlich nicht dort, wo ich war, weil ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich konnte aus irgendeinem Grund nicht nach Bochum fahren. Bereue ich bis heute, lässt sich aber jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ich war in Hannover auf jeden Fall an dem Tag und bin dann, nachdem, ich weiß gar nicht, ist das wahrscheinlich auch durch Twitter irgendwie durchgesickert oder irgendwer hat gesagt, wir feiern noch mit der Mannschaft. Es gab noch eine Feier in der AWD Arena. Damals hieß sie aber AWD Arena und die Mannschaft kam dann irgendwann und es war ja so ungefähr der Unterrang West zu zwei Dritteln, würde ich sagen, und der Nordunterrang ziemlich komplett, waren tatsächlich gefüllt zu der doch sehr späten Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, wie spät es war, 22 Uhr oder 21 Uhr, auf jeden Fall war es schon ziemlich dunkel. Und dann kam die Mannschaft irgendwann noch ins Stadion und ja, ich glaube, so doll hat lange keiner den Nichtabstieg gefeiert, zumindest auch in Hannover nicht. Das war schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Hast du die Szenen irgendwie noch im Fernsehen gesehen?
Ja. Das habe ich dann auf dem Fernseher gesehen oder bei YouTube über 96TV. Das habe ich noch in Erinnerung, alles.
Definitiv. Ja, es waren krasse Zeiten. ja, Wahnsinn. Irgendwie war alles ziemlich surreal, die ganze Geschichte, muss man echt so sagen, wenn man das heute nochmal sich dran erinnert. Es hat am Ende gereicht, nicht abzusteigen und Hannover hatte dann 33 Punkte, war sogar vor Nürnberg oder blieb vor Nürnberg, die ja nun auch gewonnen hatten, gegen Köln 1-0 und Nürnberg musste dann in die Relegation. Bochum und Hertha sind direkt abgestiegen. Wir haben in der Saison übrigens, das ist auch so eine Sache, wo ich fast sage, das typisch für Hannover, gegen Hertha, die gnadenlos abgestiegen sind, haben wir beide Spiele verloren. 1-0 in Berlin und 3-0 zu Hause, das war dann natürlich schon in der Rückrunde, nachdem das alles passiert war. Aber Hertha holt 6 von 24 Punkten gegen Hannover. Müsste man vielleicht mal ein bisschen ausrecherchieren, ob das nur mein Eindruck ist, dass wir immer gegen den gnadenlosen Absteiger Punkte liegen lassen, aber zum Beispiel in der Braunschweig-Saison hätte es auch gepasst. Da haben wir auch nur einen von 6 Punkten gegen Braunschweig geholt und die sind ja auch ziemlich deutlich abgestiegen. Das aber nur eine ganz andere Geschichte. Lütze, es war schön, dass es vorbei war, die Saison, und das, was danach kam, war vielleicht irgendwie so ein bisschen Entschädigung oder Belohnung oder wie auch immer. Die folgenden 2-3 Jahre waren extrem krass, oder?
Die waren extrem krass und man ist mit Stolz, also ich muss wirklich sagen, man kannte es ja eigentlich so, dass man immer gegen den Abstieg gespielt hat, beziehungsweise so, wenn es gut gelaufen ist, sich so im gesicherten Mittelfeld bewegt hat und danach die Saison, mit dem vierten Platz unglaublich und auch mit der Spielweise, mit dem Sturm, den wir hatten, Man war wirklich mit stolz geschwellter Brust, konnte man zur Arbeit laufen, im Freundeskreis hat man, wurde man nicht mehr irgendwie belächelt als 96-Fan. Es war eine super Zeit,
definitiv, die dann folgte. Definitiv, das war sehr, sehr cool. Sprechen wir auch noch drüber hier bei das Spiel, das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Das war erstmal das 96-Spiel meines Lebens von Lutze. In den nächsten Wochen und Monaten, wie gesagt, gibt es dann noch die ein oder andere weitere Ausgabe für euch. Alle bereits veröffentlichten Ausgaben von das 96-Spiel meines Lebens findet ihr auf der Homepage von meinsportradio.de. Den Link zu den einzelnen Episoden packe ich in die Shownotes, braucht da nur drauf zu klicken, seid ihr dann direkt dabei. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann freuen wir uns natürlich über Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen @HannoverLiebtMSR. Bei Twitter allerdings ohne das E in Hannover. Bei Facebook findet ihr uns unter facebook.com/HannoverLiebtMSR. Da bleibt das E dabei. Folgt uns, liked uns, teilt die Beiträge. Wir freuen uns über solche Sachen sehr. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Das geht über den Podcatcher, den ihr habt. Einfach nach Hannover liebt suchen oder über den RSS-Feed, den ihr auf der Homepage und natürlich auch hier in den Shownotes findet. Lutze, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Ein schöner Ausflug in die Vergangenheit.
Ja, es macht doch wirklich Spaß, sich mal wieder mit diesen Erlebnissen zu beschäftigen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tobi. Danke.
Ja, und an die Hörer nochmal der Hinweis. Klickt einfach bei YouTube nochmal ein bisschen durch. Es sind fantastische, ganz viele auch Amateurvideos von Leuten, die damals mit ihren, noch nicht ganz so guten Handys oder Digitalkameras Videos aufgenommen haben aus Bochum. Wahnsinn. Hat sehr viel Spaß gemacht. Lutze, vielen Dank und tschüss.
Das 96-Spiel meines Lebens. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96 auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.